Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 10. August. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. In der heutigen Bibellese starten wir mit 1. Buch Könige und hören Kapitel 5. Die weiteren Textstellen sage ich dann jeweils nochmal vorher an. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Salomos Hofhaltung. Salomo herrschte über alle Königreiche vom Euphrat bis zum Gebiet der Philister und zur Grenze Ägyptens. Sie zahlten ihm Tribut und erkannten seine Oberherrschaft an, solange er lebte. Für seine Hofhaltung benötigte Salomo täglich 3 Tonnen Feinmehl und 6 Tonnen gewöhnliches Mehl, 10 gemästete Rinder, 20 Weiderinder und 100 Schafe. Dazu kamen noch Hirsche, Gazellen, Dammhirsche und gemästete Vögel. Salomo herrschte über das ganze Gebiet diesseits des Euphrat, von Tifsach bis Gaza und über alle Könige, die dort regierten. Mit allen Völkern ringsum hatte er Frieden. Solange Salomo lebte, ging es Juda und Israel gut. Von Dan bis Beerscheba konnte jeder ungestört unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen. Salomo hatte 4000 Stallplätze für seine Streitwagengespanne und 12.000 Pferde. Die Vögte versorgten den König und alle, die an seiner Tafel speisen durften. Jeder war für einen Monat verantwortlich. Sie ließen es an nichts fehlen. Sie schafften auch Gerste und Stroh für die Pferde und die Wagenpferde heran, jeweils an den Ort, für den jeder zuständig war. Salomos Weisheit. Gott schenkte Salomo Weisheit, sehr viel Verstand und ein umfassendes Wissen wie Sand am Ufer des Meeres. Salomos Weisheit übertraf die Weisheit aller im Osten lebenden Menschen und auch die Weisheit Ägyptens. Er war weiser als alle Menschen und übertraf selbst Ethan, den Esrachiter, und Henan, Kalkol und Darda, die Söhne Mahols. Sein Ruhm verbreitete sich bei allen Völkern ringsum. Er verfasste 3000 Weisheitssprüche und 1005 Lieder. Er beschrieb die Bäume von der Zeder auf dem Libanon bis zum Ysop, der an der Mauer wächst, das Vieh, die Vögel, das Gewürm und die Fische. Aus allen Völkern kamen Menschen, um die Weisheit Salomos zu vernehmen, und alle Könige der Erde, die von seiner Weisheit gehört hatten, schickten Gesandte zu ihm. Vorbereitungen für den Tempelbau. König Hiram von Tyrus war immer ein Freund Davids gewesen. Als er hörte, dass man Salomo als Nachfolger seines Vaters zum König gesalbt hatte, schickte er eine Gesandtschaft zu ihm. Und Salomo ließ Hiram ausrichten: Du weißt ja, dass mein Vater David wegen der Kriege, die ihm seine Feinde ringsherum aufzwangen, für Jahwe, seinen Gott, kein Haus bauen konnte. Doch schließlich hat Jahwe ihm seine Feinde unter die Füße gelegt, und mir hat Jahwe, mein Gott, ringsherum Ruhe verschafft. Es gibt keinen Gegner und kein böses Hindernis mehr. Darum habe ich mich entschlossen, für den Namen meines Gottes, für Jahwe, ein Haus zu bauen. Denn so hatte es Jahwe meinem Vater David gesagt: Dein Sohn, den ich als deinen Nachfolger auf den Thron setzen werde, soll meinem Namen ein Haus bauen. So lass nun auf dem Libanon Zedern für mich schlagen. Meine Arbeiter werden deinen Leuten zur Hand gehen. Natürlich erstatte ich dir den Lohn für deine Leute, du musst nur sagen, wie viel. Du weißt ja, dass wir hier keinen haben, der Bauholz so zu schlagen versteht wie die Sidonier. Als Hiram die Botschaft Salomos vernahm, freute er sich sehr und sagte: Heute sei Jahwe gelobt, der David einen weisen Sohn für dieses große Volk geschenkt hat. Und an Salomo schickte Hiram folgende Antwort: Es ist gut angekommen, was du mir übermittelt hast. Ich bin gern bereit, dir deinen Wunsch nach Zedern und Zypressenholz zu erfüllen. Meine Leute sollen die Stämme vom Libanon zum Meer hinunterschaffen. Dann lasse ich sie zu Flößen zusammenbinden und sie an der Küste entlang an den Ort bringen, den du mir angibst. Dort lasse ich die Flöße wieder auseinandernehmen und du kannst das Holz abholen lassen. Dafür sollst du meinen Wunsch erfüllen und mir Lebensmittel für meinen Hof liefern. Hiram lieferte Salomo also das Zedern- und Zypressenholz, das er brauchte. Dafür lieferte Salomo Hiram jährlich 3200 Tonnen Weizen und 440.000 Liter reines Olivenöl. Jahwe hatte Salomo Weisheit geschenkt, wie er es ihm versprochen hatte. Es herrschte Frieden zwischen Hiram und Salomo und die beiden schlossen ein Bündnis. König Salomo ließ in ganz Israel 30.000 Zwangsarbeiter einziehen und stellte sie unter die Leitung Adonirams. Jeweils 10.000 mussten einen Monat auf dem Libanon arbeiten und waren dann 2 Monate zu Hause. Darüber hinaus hatte Salomo 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer im Gebirge. Dazu kamen 3.300 Aufseher, die den Vögten unterstellt waren und die Arbeiten überwachten. Der König ordnete an, große, quaderförmige Steinblöcke von bester Qualität für die Grundmauern des Hauses zu brechen. Die Bauleute von Salomo und Hiram bearbeiteten zusammen mit den Männern von Byblos die Steinblöcke und Stämme. Jeremia, Kapitel 31. Dann, spricht Jahwe, werde ich wieder der Gott aller Stämme Israels sein, und sie sind dann mein Volk. So spricht Jahwe. Das Volk, das dem Schwert entkam, fand Gnade in der Wüste. Israel kehrt in sein Land zurück und kommt dort zur Ruhe. Jahwe ist ihm von fern erschienen. Ich hörte nie auf, dich zu lieben. Ich habe dir die Treue gehalten, ich baue dich wieder auf. Ja, du wirst aufgebaut, Israel, du junge Frau. Schmück dich mit deinem Tamburinen, geh hinaus zum Reigentanz. Du legst wieder Weinberge an im Bergland von Samaria. Und wer die Pflanzung anlegt, darf auch die Früchte genießen. Denn es kommt der Tag, da rufen die Wächter auf den Bergen Ephraims: Macht euch auf! Wir ziehen nach Zion hinauf, zu Jahwe, unserem Gott. Denn so spricht Jahwe. Freut euch über die Nachkommen Jakobs, jubelt über das führende Volk. Verkündet, Lob singt und sagt, gerettet hat Jahwe sein Volk, alles, was von ihm noch übrig war. Seht, ich bringe sie aus dem Norden herbei, ich sammle sie von den Enden der Erde. Selbst Blinde und Lahme sind unter ihnen, Schwangere und Wöchnerinnen. Eine große Versammlung kommt hierher zurück, weinend kommen sie herbei. Während sie beten, führe ich sie. Ich bringe sie zu Bächen mit Wasser. Sie gehen auf einem gebahnten Weg, auf dem sie nicht fallen. Denn ich bin Israels Vater, und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Hört ihr Völker, was Jahwe euch sagt, verkündigt es den fernen Inseln. Der Israel zersprengte, wird es wieder sammeln. Er wird es hüten, wie ein Hirt seine Herde. Denn Jahwe wird Jakob erlösen, kauft ihn vom Stärkeren los. Dann kommen sie zum Zionsberg, jubeln auf der Höhe, freuen sich über die Gaben Jahwes, über Korn, Wein und Öl, über Schafe und Rinder. Sie sind ein bewässerter Garten, werden nie mehr verdursten. Dann freut sich das Mädchen am Reigentanz, jung und alt sind fröhlich zusammen. Ich werde ihre Trauer in Jubel verwandeln, schenke ihnen Glück nach all ihrem Leid. Die Priester erfreue ich mit bestem Opferfleisch und mein Volk mache ich mit guten Dingen satt. So spricht Jahwe. In Rama hört man Totenklage und bitteres Weinen. Rahel weint um ihre Kinder. Sie lässt sich nicht trösten, denn ihre Kinder sind nicht mehr da. So spricht Jahwe. Erspar deiner Stimme das Weinen und deinen Augen die Tränen. Denn es gibt einen Lohn für deine Mühe, spricht Jahwe. Sie kommen aus dem Land der Feinde heim. Du darfst auf eine Zukunft hoffen, spricht Jahwe. Deine Kinder kehren in die Heimat zurück. Ich habe gehört, wie Ephraim klagt. Du hast mich geschlagen und es musste so sein, denn ich war wie ein junger, störrischer Stier. Bring mich zurück, so kehre ich um, denn du bist Jahwe, mein Gott. Ja, nach meiner Umkehr packt mich die Reue, nachdem ich zur Erkenntnis komme, schlage ich mir an die Brust. Ich schäme mich und bin auch beschämt, die Schuld meiner Jugend hat mich in Verruf gebracht. Ist Ephraim denn nicht mein Lieblingssohn, das Kind, an dem ich mich freue? Denn so oft ich ihm auch Vorwürfe mache, muss ich immer wieder an ihn denken. Deshalb schlägt mein Herz für ihn, ich muss mich über ihn erbarmen, spricht Jahwe. Stell dir Wegweiser auf, setze Meilensteine, überleg, wie die Straße verlief, der Weg, den du gegangen bist. Israel, du junge Frau, kehr heim in diese deine Stätte. Wie lange noch willst du dich sträuben, du widerspenstige Tochter? Denn etwas Neues erschafft Jahwe im Land. Die Frau wird ihrem Mann zugetan sein. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels. Wenn ich das Schicksal meines Volkes wende, wird es im Land Juda und in seinen Städten wieder heißen: Jahwe segne dich, du Weide der Gerechtigkeit, du heiliger Berg. Dann werden die Städte Judas wieder bevölkert sein. Es wird wieder Bauern geben und Herden durchziehen das Land. Ja, ich gebe dem Erschöpften zu trinken und dem Verhungernden zu essen. Darüber wachte ich auf und sah mich um. Ich hatte wunderbar geschlafen. Seht, es kommt eine Zeit, spricht Jahwe. Da sähe ich über Israel und Juda eine Saat von Menschen und Vieh. Und so, wie ich darüber gewacht habe, sie auszureißen, einzureißen, abzureißen, zu vernichten und zu verheeren, werde ich nun darüber wachen, sie zu bauen und zu pflanzen, spricht Jahwe. Dann sagen sie auch nicht mehr: Die Väter aßen saure Trauben und den Söhnen wurden die Zähne stumpf. Nein, jeder stirbt nur wegen seiner eigenen Schuld. Nur wer die sauren Trauben isst, wird stumpfe Zähne bekommen. Der neue Bund. Passt auf, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe, da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Juda. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, ich lege es tief in sie hinein. So werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Dann muss keiner mehr den anderen belehren, niemand muss mehr zu seinem Bruder sagen: Erkenne doch Jahwe. Denn alle werden mich erkennen, vom Geringsten bis zum Größten, spricht Jahwe. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nie mehr denken. So spricht Jahwe, der die Sonne zum Licht für den Tag bestimmte und die Gesetze von Mond und Sternen zum Licht für die Nacht, der das Meer aufwühlt, dass seine Wogen dröhnen. Er heißt Jahwe, der Allmächtige. Wenn diese Gesetze ihre Gültigkeit verlieren sollten, spricht Jahwe, dann wird auch die Nachkommenschaft Israels nicht mehr mein Volk sein. So spricht Jahwe. Wenn man den Himmel ausmessen könnte und die Fundamente der Erde ergründen, dann könnte ich auch die Nachkommenschaft Israels verstoßen, wegen allem, was sie getan haben, spricht Jahwe. Jerusalem wird wieder aufgebaut. Passt auf, es kommt die Zeit, spricht Jahwe, da wird diese Stadt für Jahwe wieder aufgebaut, vom Hananel-Turm bis zum Ecktor. Und die Messschnur führt geradeaus weiter über den Gareb-Hügel und biegt dann nach Goa ab. Und das ganze Tal, in das man die Altarasche und den Aas hinausschafft, und alle Terrassen bis zum Kidronbach und zum Rostor im Osten werden für Jahwe heilig sein. Nie mehr wird das alles niedergerissen und nie wird es zerstört. Einleitung zum Philemonbrief. Ein Mitarbeiter des Paulus, Tychikus, brach wahrscheinlich noch im Jahr 60 nach Christus von Rom auf und nahm den Epheserbrief, den Kolosserbrief und den entlaufenen Sklaven Onesimus mit nach Kleinasien. Für Onesimus gab Paulus ein Begleitschreiben an dessen Herrn Philemon mit. In diesem Brief setzt sich Paulus mit großer seelsorgerlicher Weisheit bei seinem Freund Philemon für dessen entlaufenen Sklaven Onesimus ein. Der Philemonbrief. Es schreiben Paulus, der für Jesus Christus im Gefängnis sitzt, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, sowie an unsere Schwester Aphia, unseren Mitstreiter Archippus und an die Gemeinde, die sich in deinem Haus versammelt. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Immer, wenn ich für dich bete, Philemon, danke ich meinem Gott, denn ich höre ja von deinem Glauben an Jesus, den Herrn, und deiner Liebe zu allen Heiligen. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir zunimmt und du erkennst, wie viel Gutes wir in Christus haben. Es hat mir viel Freude und Trost gebracht, Bruder, dass durch dich und deine Liebe die Heiligen ermutigt worden sind. Nun könnte ich dir als Apostel von Christus befehlen, was sich eigentlich von selbst versteht. Doch um der Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur, ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt für Jesus im Gefängnis sitzt, ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn Onesimus, der hier durch mich zum Glauben gefunden hat. Er war ein Nichtsnutz, als er noch bei dir war, doch jetzt ist er für uns beide ein wirklich brauchbarer Mitarbeiter, ein rechter Onesimus geworden. Ich schicke ihn zu dir zurück und damit mein eigenes Herz. Eigentlich wollte ich ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient, jedenfalls solange ich für die gute Botschaft im Gefängnis bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, denn du solltest dich nicht gezwungen fühlen, mir Gutes zu erweisen. Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer zurückbekommst. Jetzt aber nicht mehr als einen Sklaven, sondern viel mehr als das, als einen geliebten Bruder. Das ist er besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, als Mensch und als Christ. Wenn du mich nun als Freund betrachtest, dann nimm ihn auf wie mich. Wenn er dir aber in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldet, dann stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe das hier mit eigener Hand. Ich werde es dir erstatten. Natürlich brauche ich dir nicht zu sagen, dass du dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich Nutznießer deiner Liebe zum Herrn sein. Mach mir doch diese Freude, Christus zuliebe. Im Vertrauen auf deine Einwilligung und in der Zuversicht, dass du noch mehr tust, als ich erbitte, schreibe ich dir diesen Brief. Halt bitte ein Gästezimmer für mich bereit, denn ich hoffe, dass Gott eure Gebete erhört und mich bald zu euch zurückkehren lässt. Epaphras, der mit mir für Christus im Gefängnis sitzt, lässt dich grüßen. Ebenso Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Und damit wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren und tollen und schönen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, hört einfach morgen wieder rein, wenn wir weiterlesen. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.